Herzlich willkommen zum HVB Marktbriefing zu einer knappen halben Stunde aktueller Analyse von Wirtschaft und Kapitalmärkten. Es begrüßt Sie Titus Groder. Was ändert sich derzeit in der Klimapolitik? Hat der Eifer bei der grünen Transformation in den Unternehmen nachgelassen? Und wie blicken die Anleger aktuell auf den nachhaltigen Umbau unserer Volkswirtschaft? Die Energiemärkte, die Energiewende und die Klimapolitik stehen im Mittelpunkt. Und ins Marktbriefing haben wir heute eine ausgewiesene Expertin zu diesen Themen eingeladen. Es ist Karin Pittel, Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sie ist gleichzeitig Leiterin des Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen am Münchner IFO-Institut. Frau Dr. Pittel, recht herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Energiewende und Klimapolitik, das berührt auch die Finanzmärkte. Deshalb ist heute Philipp Gistakis mit von der Partie als Chefanlagestratege der HVB, wird er uns unter anderem sagen, warum nachhaltige Investments derzeit sogar wieder etwas besser laufen. Hallo Philipp.
Hallo, ich grüße euch.
Frau Pittel, mit der Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten ist es nun sehr wahrscheinlich geworden, dass sich auf dem Schachbrett der internationalen Klimapolitik einiges ändern wird. Vielleicht können Sie da zunächst mal einen groben Überblick geben, wer wie von dieser neuen Klimapolitik der USA betroffen sein könnte. Was lässt sich da schon absehen?
Da lässt sich schon einiges absehen. Es betrifft natürlich sowohl den internationalen Klimaschutz als auch quasi nationale Maßnahmen in den USA mit internationalen Wirkungen. Das heißt also, international scheint klar, dass die USA aus dem Pariser Abkommen aussteigen. Es ist noch unklar, ob das tatsächlich auch quasi Ansteckungswirkungen haben wird, zum Beispiel auf China, die allerdings bei der ersten Amtszeit von Donald Trump ja im Pariser Abkommen geblieben sind. Dann fehlen darüber natürlich dann auch Gelder für den internationalen Klimaschutz, also zum Beispiel für Anpassung, Vermeidung, Kompensation von Schäden in Entwicklungsländern. Aber was natürlich jetzt die Märkte vielleicht noch mehr betrifft, das ist auch die Befürchtung, dass Donald Trump zum Beispiel mit Handelsmaßnahmen, also Zöllen zum Beispiel auf Klimaschutzmaßnahmen und Förderung von Technologien in anderen Ländern reagieren könnte. Es könnte zum Beispiel, wenn die USA gegenüber China auch höhere Zölle erheben, natürlich zu Rückwirkungen auf EU-Märkte kommen, dass also quasi chinesische Produkte auf EU-Märkte drängen. Das ist sozusagen die internationale Dimension, aber auch national ist ja sehr viel momentan in der Diskussion in den USA, also zum Beispiel die Zukunft des Inflation Reduction Acts, also dieses großen Förderprogramms für Investitionen in saubere Technologien, was natürlich dann auch Auswirkungen für sowohl US, aber auch internationale Investoren hat. Kann auch in weiteren Bereichen Zurücknahme von Umweltregulierung kommen und damit natürlich auch auf Innovationen, auf Absatzmärkte für zum Beispiel europäische oder deutsche Umwelttechnologien. Und eine Dimension, die man immer gerne vergisst, ist auch der Schub, den Donald Trump versuchen wird auszulösen im Bereich fossiler Energieträger, was natürlich dann auch wiederum Zurückwirkungen auf die Verfügbarkeit, auf Preise und auf Exporte der USA haben wird. Aber man muss immer dazu sagen, das setzt natürlich voraus, dass die regulatorischen Änderungen, die angetreten werden oder die quasi potenziellen Implikationen auch von den Firmen aufgegriffen werden. Das heißt, dass die Investoren auch dementsprechend reagieren. Und in vielen Bereichen hat man natürlich inzwischen schon Kostenvorteile auch von erneuerbaren Technologien, von erneuerbaren Energien. Das heißt also, es ist bei weitem nicht klar, dass es zu quasi den maximal schlimmsten Auswirkungen, die man momentan befürchtet, auch kommen wird.
Sie hatten schon erwähnt, den Inflation Reduction Act. Die EU hat ja ihren Green Deal. Das ist ein Rahmenwerk, das über den grünen Umbau der Wirtschaft den europäischen Kontinent bis 2050 klimaneutral stellen möchte. Und quasi als Gegenstück gibt es diesen Inflation Reduction Act, ein gigantisches Investitions- und Förderprogramm unter der Überschrift, die US-Wirtschaft in wesentlichen Teilen eben auch grüner zu gestalten. Was dürfte denn die klimaskeptische Regierung Trump davon wieder zurücknehmen? Und wie leicht wird ihm das überhaupt fallen?
Das ist eine sehr gute Frage. Da scheiden sich die Geister noch etwas, wobei man auf jeden Fall beachten muss, dass die Investitionen und auch die geplanten Investitionen durch den Inflation Reduction Act in saubere Technologien, also sei das Windkraftanlagen, sei das Batterien, Solaranlagen, in Wahlbezirken, in denen die Republikaner führend sind, über dreimal so hoch sind wie in denen der Demokraten. Das wird also auch in der eigenen Partei Diskussionen auslösen. Und er wird im Prinzip den Inflation Reduction Act nur über den Kongress tatsächlich auch rückgängig machen können, beziehungsweise eben auch einzelne Maßnahmen ändern können. Das heißt, in dem Fall würde das Paket wieder aufgeschnürt und es würde wahrscheinlich auch zu großen Diskussionen kommen. Die Republikaner haben im Repräsentantenhaus eine relativ enge Mehrheit von gerade mal 6 Stimmen. Das heißt also, da ist die Frage, inwieweit riskiert man das auch? Mhm. Das heißt also, zum Beispiel sind ja Maßnahmen jenseits der reinen Investitionsförderung im Inflation Reduction Act wie eine Abgabe auf Methan. Das ist natürlich genau jetzt das, für das Donald Trump nicht steht. Aber es ist eben Teil des Inflation Reduction Acts. Also es ist aus meiner Sicht etwas wahrscheinlicher, dass er tatsächlich stärker über die amerikanische Umweltbehörde, also die EPA, die Environmental Protection Agency, versuchen wird, alles, was dort angesiedelt ist an Umweltregulierung, aufzuweichen. Das hat er schon in der ersten Amtszeit getan und das wird er wahrscheinlich auch wieder machen. Und damals gab es Klagen auch dagegen, die zum Teil auch erfolgreich waren. Da wird man sehen, inwieweit auch Trump und seine Mannschaft, wenn man so möchte, auch daraus gelernt haben und möglicherweise diesmal erfolgreicher sind.
Mhm. Trump hat ja mit Klimaschutz bekanntlich nicht so viel am Hut. Man fragt sich aber, was hat eigentlich seine erste Amtszeit an klimapolitischen Resultaten gebracht, an die er ja vielleicht jetzt nun anschließen könnte? Können Sie das mal schildern?
Also wenn man rein auf das Papier guckt, dann war das natürlich sehr, sehr heftig. Also um die 100, über 100, man liest unterschiedliche Zahlen, Umweltregulierung, also nicht nur im Bereich Klima, auch im Gewässerschutz, in der Luftreinhaltung etc. rückgängig gemacht. Aber wenn man sich dann die Entwicklungen anschaut, also zum Beispiel im Bereich Kohle, er ist ja sehr starker Befürworter gewesen von Kohle, er wollte die Kohleregionen wieder stark machen, da hat sich nicht viel geändert de facto. Das heißt also, Investitionen hängen natürlich auch immer davon ab, wie die langfristigen Erwartungen der Investoren über die zukünftige Entwicklung sind.
Ja.
Das ist hier in dem Fall offensichtlich nicht so gewesen, dass man Kohle als Zukunftstechnologie eingeschätzt hat. Und es dürfte auch in Zukunft aus meiner Sicht weiterhin sehr starke Investitionen auch in den USA in erneuerbare Technologien, in saubere Technologien geben. Es sind ja nicht nur die Bundesbehörden, die da zuständig sind, sondern auch viele Bundesstaaten haben durchaus striktere Regularien als auf föderaler Ebene. Und das hat eben auch beim ersten Mal natürlich schon die Wirkungen dessen, was Trump auf Bundesebene gemacht hat, durchaus abgefedert.
Schauen wir doch auch nochmal auf die Auswirkungen dieser neuen Politik auf Europa. Wo ist denn die EU oder eben auch die deutsche Wirtschaft besonders betroffen von dieser neuen Politik?
Ja, das eine ist natürlich tatsächlich auch die USA als Absatzmarkt für Umwelttechnologien. Da ist ja Deutschland auch in vielen Bereichen führend. Wird man auch sehen, inwieweit sein Rollback tatsächlich zu einem veränderten Investitionen in den USA führen. Mhm. Dann sind es natürlich auch die Befürchtungen für Zölle für bestimmte Güter. Wir können ja vielleicht später nochmal ein bisschen auch über die Maßnahmen der EU sprechen, die quasi dann Importe aus den USA möglicherweise beeinträchtigen werden oder Rechtfertigungen auch für Zölle geben würden. Aber es ist natürlich auch so, dass zum Beispiel die Rahmenbedingungen in den USA betroffen sein werden für Investitionen. Und der Inflation Reduction Act hat ja auch sehr viel an Investitionen angelockt. Es ist natürlich auch für deutsche Firmen, die darüber nachdenken, wo sie demnächst investieren, durchaus von Relevanz. Und nicht zuletzt sind die USA auch ein Bestandteil des Klimaclubs, den die G7 ja vor ein paar Jahren gegründet haben. Und da ist auch zu bezweifeln, ob sie tatsächlich dabei bleiben. Das heißt eben auch dann den Versuch, grüne Industriepolitik über Europa hinaus zu verbreiten oder eben auch über die USA hinaus, wird dadurch wahrscheinlich eingeschränkt werden, mit entsprechenden Rückwirkungen natürlich dann auch auf die Märkte.
Das Stichwort Zölle haben Sie jetzt gerade erwähnt. Trump hat ja nun tatsächlich damit gedroht, Zölle zu verhängen in Richtung der Nachbarländer Mexiko und Kanada. Auch in Richtung Europa könnte es zu so etwas kommen. Wie hängt dieses Thema grundsätzlich mit dem Thema Klimapolitik zusammen? Gibt es da eine Verbindung?
Da gibt es durchaus Verbindungen. Also zum Beispiel, also ein Beispiel nur genannt, der sogenannte CBAM. Das ist der Carbon Border Adjustment Mechanismus. Das heißt also der Grenzsteuerausgleich im Bereich CO2. Das heißt also, die EU will ab 2026 einen sogenannten Grenzsteuerausgleich einführen für bestimmte Produkte, die importiert werden aus Ländern, in denen eben die Klimapolitik nicht genauso strikt ist, wie sie das in Europa ist, wo also nicht die entsprechenden Kosten auch für die Firmen anfallen.
Ja.
Das sind nur ausgewählte Produkte bisher, also Aluminium, Stahl, Wasserstoff, Zement, Düngemittel. Das sind alles jetzt nicht unbedingt die Dinge, in denen die USA bisher sehr viel nach Europa exportieren. Quasi eine Rechtfertigung, eine potenzielle für Donald Trump, hier auch Zölle zu erheben. Und gerade im Bereich Wasserstoff könnte das natürlich auch für Deutschland zukünftig zum Problem werden.
Könnte es denn für die EU ein Weg sein, die Zollschranken für europäische Firmen zu vermeiden, indem man zum Beispiel Gas von den USA kauft? Da gab es ja schon eine Unterhaltung zwischen Ursula von der Leyen und Donald Trump sogar persönlich, quasi als Besänftigung oder als kommerzieller Ausgleich für die Importzölle, die Trump gegenüber Europa verhängen könnte.
Ich bin da etwas skeptisch. Ich habe das auch gelesen, aber verschiedene Aspekte, die vielleicht dagegen sprechen. Zum einen sind die USA heute schon der größte Flüssiggasexporteur in die EU. Mhm. Das heißt also, die Frage ist, was kann dadurch für die USA gewonnen werden? Kann man sagen, okay, das sind langfristige Verträge, also langfristige Investitionssicherheit auch für die Investoren in den USA. Da ist natürlich dann auch wieder die Frage, wird sich die EU tatsächlich langfristig, also zum Beispiel für 20 Jahre, da binden wollen hinsichtlich der Preise, hinsichtlich der Mengen? Mhm. Wenn man vielleicht hofft, dass viele der Regularien, die Donald Trump einführt, nach 4 Jahren auch wieder rückgängig gemacht werden. Zum anderen ist es natürlich auch so, dass sich Donald Trump selber damit auch, so er sich daran hält, einiges an Handlungsspielräumen im Bereich der Handelspolitik nehmen wird. Das ist auch die Frage, ob er das tatsächlich machen wird, möglicherweise mit einem relativ geringen Nutzen für ihn, da Europa momentan sowieso auch auf US-Flüssiggas angewiesen ist.
Wie geht es denn, wo wir gerade beim Thema Gas sind, Ihrer Meinung nach weiter mit der Gaspreisentwicklung unter diesen neuen klimapolitischen Bedingungen? Gas ist ja für mehr als 30% etwa bei deutschen Firmen der wichtigste Energieträger, insofern ein wichtiger Indikator auch für die Geschäftsmodelle in Deutschland. Wie sehen Sie da die weitere Preisentwicklung?
Wir haben das uns etwas mal genauer angeschaut in Zeiten der Energiekrise und da wurde relativ stark deutlich, dass es natürlich unter anderem auch davon abhängt, wie sich die globale, aber auch die europäische Gasnachfrage entwickelt wird. Also wie erfolgreich sind wir tatsächlich auch, uns von der Nutzung von Gas unabhängig zu machen oder diese zu reduzieren.
Ja.
Aber dass die Preise unter oder beziehungsweise auf das Vorkrisenniveau fallen würden, ist im Moment schwer vorstellbar, weil einfach Flüssiggas auch in Zukunft eine größere Rolle spielen wird, auch bei den Importen in die EU. Wenn wir davon ausgehen, dass Russland nicht wieder ein großer Exporteur nach Europa wird. Das heißt also, wahrscheinlich geht es noch etwas runter, nicht unter das Vorkrisenniveau.
Ja.
Und man muss natürlich auch dazu sagen, durch die Energiekrise sind extrem viele Explorationsprojekte, also neue Förderung, aber auch Verflüssigungsanlagen geplant worden, teilweise schon in Betrieb, die dazu führen, dass die Internationale Energieagentur davon spricht, dass mit einer Glut, in Englisch eine Schwemme, von Flüssiggas zu rechnen ist. Und das wird natürlich dann schon die Preise drücken. Wie gesagt, vielleicht nicht unter das Niveau, was wir vorher hatten, aber es wird die Preise drücken. Das macht es auch wieder weniger attraktiv, darin zu investieren, was für Donald Trump zum Problem werden könnte. Aber für uns natürlich auch zum Problem oder für die Klimaschützer, weil das natürlich auch dazu führen könnte, dass Gas attraktiv bleibt und eine Bewegung weg von fossilen Energieträgern sich damit eben auch verlangsamen könnte.
Wie sollte denn Deutschland oder auch die EU insgesamt beim Thema Rohstoffe für die Energiewende insgesamt weiter vorgehen? Gas gehört ja eher so in die alte Welt, aber es gibt ja jede Menge Rohstoffe, die in die neue Welt der grünen Volkswirtschaft hineingehören. Am IFO-Institut beschäftigen Sie sich ja viel mit dem Thema Ressourcen. Was hätten wir da für strategische Möglichkeiten?
Ja, diskutiert wird aktuell natürlich viel über Autarkie beziehungsweise Autonomie. Und Autarkie würde ja bedeuten, dass wir versuchen, Europa tatsächlich auch unabhängig von den Weltmärkten zu werden. Also man kann sich das anschauen, welche Rohstoffe wir brauchen für die Zukunftstechnologien. Das ist ja nicht nur Umwelt, das sind ja alle möglichen digitalen Technologien, Drohnen und so weiter, für die wir die brauchen. Und da ist die Marktkonzentration teilweise relativ hoch.
Mhm.
Das heißt also ein Traum, wir würden autark werden. Das heißt, wir versorgen uns komplett aus Europa und obwohl das für manche Rohstoffe potenziell möglich erscheint, rein technisch, ist es aus politischer Sicht, aus Akzeptanzsicht meines Erachtens nicht wirklich umsetzbar. Man sieht es auch jetzt schon, zum Beispiel in Serbien, ein großes Projekt für Lithium geplant. Aber man sieht dann auch, dass gleichzeitig dann sofort Proteste auch losgehen gegen die Förderung in der EU. Das heißt, Umweltgesichtspunkte spielen dann natürlich auch eine Rolle. Gleichzeitig ist die Förderung in der EU selber aufgrund von Umweltschutzregularien potenziell teurer. Das heißt, man müsste dann auch die Firmen incentivieren, diese Rohstoffe eben zum potenziell höheren Preis auch zu kaufen. Wie macht man das? Die USA machen es im Prinzip vor, dass man sagt, man hat Local Content Regelungen, dass man also quasi sagt, ein bestimmter Anteil, zum Beispiel der Rohstoffe, die verwendet werden, müssen aus einer bestimmten Region stammen, also zum Beispiel der EU. Kann natürlich auch dazu führen, dass es dann zu Schwierigkeiten kommt, wenn diese Rohstoffe nicht rechtzeitig da sind. Es kann auch alles teurer werden. Das heißt, das würde dann natürlich auch wieder auf Kosten der Wettbewerbsfähigkeit gehen, hat man auch schon erlebt. Also insofern ist Autarkie aus meiner Sicht nicht der richtige Weg, aber Autonomie in der Hinsicht, dass man versucht zu diversifizieren, das macht natürlich schon sehr viel Sinn in manchen Bereichen, also zur seltenen Erden zum Beispiel, könnte man das durchaus auch machen. Da gibt es schon wesentlich mehr Anbieter, als die EU momentan nutzt, also dass der Fokus noch sehr stark auf China. Japan könnte da auch als Vorbild gelten. Japan hatte im Jahr 2010, war das, glaube ich, das Problem, dass China zumindest kurzfristig Exporte von seltenen Erden nach Japan eingestellt hat. Und daraufhin hat sich Japan dann zum Ziel gemacht, auch andere Importquellen zu eröffnen, auch teilweise selber zu unterstützen, die Exploration, da auch Expertise bereitzustellen. Das hat dann auch gewirkt, hat natürlich auch einiges gekostet, das darf man nicht vergessen. Gibt da, soweit ich es weiß, noch keine wirkliche Nutzen-Kosten-Analyse, die sich das anschauen würde. Aber es gibt eben Möglichkeiten, dass man versucht, auf den Märkten, auf denen bereits mehr Lieferanten existieren, da tatsächlich auch etwas stärker in die Breite zu gehen, beziehungsweise eben auch dort, wo Vorkommen sind, die aber aus verschiedensten Gründen noch nicht verwendet werden, eben dann auch neue Rohstoffpartnerschaften, was man ja auch plant, teilweise schon macht, auch anzugehen.
Lithium, Nickel, Mangan, seltene Erden hatten Sie erwähnt. Das sind alles diese relativ seltenen Rohstoffe, die man auch nicht unbedingt hier in Deutschland vor der Haustüre findet. Also Rohstoffe und Ressourcen sind durchaus eine Sache, die da wichtig sein wird in der Energiewende. Eine andere sind die Technologien, die man eigentlich entwickelt und auf Basis dieser Rohstoffe dann vorantreibt. Die meisten dieser Technologien im Bereich Solar- und Windkraft sind ja mittlerweile made in China. Wie stark und mit welchen Mitteln sollte Deutschland oder die EU die Autonomie bei diesen ja so wichtigen Energiewendetechnologien vorantreiben?
Man sollte das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, sage ich immer so gerne. Also wir sind, glaube ich, etwas geschädigt von den Erlebnissen aus, zum Teil der Pandemie, zum Teil aus der Energiekrise, sodass man so das Gefühl hat, man müsste eigentlich alle Lieferketten möglichst diversifizieren und absichern. Das wird einem nicht gelingen. Auch die Exporteure zum Beispiel in China sind natürlich auf ihre Absatzmärkte auch angewiesen. Das heißt also, das ist auch nicht ein einziges Unternehmen, was von dort exportiert. Trotzdem ist es natürlich immer dem Risiko ausgesetzt, dass China sich möglicherweise entscheiden könnte, zumindest auch temporär diese Exporte zu reduzieren. Muss man sich genau überlegen. Also ich meine, in manchen Bereichen gibt es da einfach einen Vorsprung der Chinesen im Bereich Kosten, aber auch im Bereich der Technologien, Kosten im Bereich Solar, Technologien im Bereich vielleicht auch Batterien, der sehr schwer aufzuholen sein wird. Mhm. Das heißt, da muss man sich schon genau anschauen, wie viel würde es tatsächlich entweder mehr kosten oder vielleicht sogar weniger, wenn man versuchen würde, bestimmte Technologien wieder nach Europa zurückzukommen. Wir haben jetzt im Prinzip für manche Technologien, die Solar, das Ökosystem einfach nicht mehr da. Das heißt, das müsste im Prinzip wieder aufgebaut werden. Und zumindest laut Branchenkennern würde da die Zusatzkosten auch nicht besonders hoch ausfallen, weil einfach die Produktionskosten so stark zurückgegangen sind, dass die Transportkosten inzwischen durchaus einen Ausschlag geben könnten. Mhm. Der Draghi-Report sagt, das ist jetzt nicht unbedingt ein Bereich, in dem wir tatsächlich wettbewerbsfähig sind, wohl unter Ausschluss der Transportkosten. Das heißt also, man muss es sich genau anschauen, in welchen Bereichen man es tatsächlich machen will. Man sollte es nicht um jeden Preis machen. Aber es ist im Prinzip eine strategische Überlegung, wo Europa zum Teil jetzt schon lange drüber spricht, aber keine Entscheidungen trifft. Und das ist natürlich auch für Investitionen grundsätzlich erstmal schlecht.
Damit verbunden vielleicht auch die Frage, Sie haben ja viel auch Einblick in Unternehmen, kennen ein bisschen jeweils die aktuelle Stimmung in der Wirtschaft. Wie beurteilen Sie allgemein die Bereitschaft der Unternehmen aktuell, sich noch auf diese grüne Transformation nach den Regeln des EU Green Deal einzulassen, wenn woanders in der Welt, zum Beispiel in den USA, die bestehende Klimapolitik ja mehr oder weniger eingemottet wird?
Das ist eine sehr gute Frage. Also die Firmen, mit denen ich spreche, sind eigentlich schon sehr stark daran interessiert, auch die Transformation voranzutreiben, weil dort die Zukunft gesehen wird. Die Frage ist natürlich immer, wie ist das tatsächlich erreichbar und unter welchen Bedingungen wird die Transformation stattfinden? Das heißt also, die Diskussion zum Beispiel bei energieintensiven Industrien über Energiepreise, über Strompreise, die findet ja nach wie vor statt, weil im Prinzip auch keine endgültigen Entscheidungen dort getroffen worden sind. Mhm. Und die braucht es natürlich einfach, um dann tatsächlich auch die Investitionssicherheit zu schaffen. Also ich glaube, der Willen ist durchaus da, aber die Rahmenbedingungen müssen stärker gesichert und klarer gemacht werden.
Philipp, auch mal in deine Richtung gefragt. Dieses Thema mal auf den Kapitalmarkt und Investoren gedreht, Nachhaltigkeit und ambitionierte Klimastrategien. Ist das noch das große Ding vieler Investoren oder hat sich da Ernüchterung breit gemacht?
Naja, die Frage zielt ja so ein bisschen darauf ab. Einerseits, was wird Donald Trump bzw. die Trump-Administration jetzt machen? Und das wissen wir noch nicht. Wir haben Erwartungen, aber wir wissen natürlich noch nicht genau, was da kommen wird. Das Zweite ist natürlich auch, dass Donald Trump einen Wahlkampf geführt hat, der sich eben eher skeptisch bezüglich dieser Klimatransformationsthemen geäußert hat, und die Wähler haben ihn gewählt. Und daraus schließen einige, dass dieses Thema nicht mehr so wichtig zu sein scheint. Ich persönlich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass die Mehrheit der US-Bürger, wenn ich das so salopp sagen darf, klimaskeptisch sind. Die haben halt einfach andere Präferenzen im Moment gerade, wie zum Beispiel wirtschaftliche Themen, Inflation, Kaufkraftverlust etc. Für mich bedeutet das, dass wirtschaftliche Implikationen von Transformation eben stärker berücksichtigt werden müssen und das eben auch für Anlagethemen sich eben die Frage stellt, also die Frage nach den Kosten. Und was dabei wichtig ist, wir müssen halt in unsere Anlagestrategie nicht nur die Kosten bezüglich Performance oder was die Kosten für die Unternehmen sind von Dekarbonisierungsinitiativen berücksichtigen. Also wir müssen nicht nur diese Kosten der Dekarbonisierungsinitiativen berücksichtigen, sondern eben auch die Folgekosten von Klimawandel und die Folgekosten von Dekarbonisierungsstrategien. Wenn man jetzt einmal ein einfaches Beispiel wählt, wenn China jetzt sehr stark auf Elektromobilität setzt und gerade europäische Anbieter, die eben vormals sehr stark auf dem chinesischen Markt waren, sich schwer tun, jetzt auf dem chinesischen Markt mit ihrem Angebot wettbewerbsfähig zu sein, dann sind das eben auch Folgekosten. Und die müssen wir in Anlagestrategien berücksichtigen. Ob jetzt unsere Kundinnen und Kunden uns darum bitten, ESG-konform zu investieren oder nicht. Und bei diesen Themen spielt eben nicht nur der amerikanische Präsident eine Rolle, sondern eben auch die politischen Präferenzen von anderen wichtigen Ländern.
Wie wird denn an den Märkten dazu passend auch das Thema Regulierung gesehen, dass also zum Beispiel Unternehmen in der EU so starke Datengrundlagen jetzt schaffen müssen, darüber reporten müssen, über ihre jeweils aktuellen Nachhaltigkeitsprofile und andere das gar nicht mehr müssen?
Also im US-Wahlkampf hat das Thema Regulierung ja zumindest medial eine große Rolle gespielt. Elon Musk hat sich da entsprechend hervorgetan und hat ja sozusagen auch den Auftrag bekommen, sein Department of Government Efficiency aufzubauen, was auch immer das dann bedeutet. Und also das heißt, es spielt schon, zumindest im Wahlkampf spielt es eine große Rolle. Wenn ich mit Kundinnen oder Kunden spreche, dann sind es meistens Unternehmer. Und wenn die dann eine sehr düstere Stimmung insbesondere gegenüber Europa haben, dann spielen Regulierungshürden und Bürokratie typischerweise eine sehr zentrale Rolle als Treiber für diese düstere Stimmung. Und da muss ich jetzt, weil du mich gerade in diesem Kontext ESG investieren fragst, natürlich sagen, da spielen wir nachhaltigen Portfolio-Manager, wenn ich das so salopp sagen darf, natürlich schon auch eine gewisse Rolle. Denn gerade diese Anforderungen nach Reporting von Carbon Footprint und entsprechenden Dingen sind ja schon durchaus Hürden für Unternehmen. Diese Zahlen müssen gemessen werden und berichtet werden etc. Und das Problem dabei ist aber, die brauchen wir, ansonsten können wir nicht steuern. Ansonsten kann weder die Wirtschaftspolitik entsprechend Anreize setzen und steuern, noch wir Portfolio-Manager können entsprechend steuern. Das heißt sozusagen, solche Datengrundlagen zu schaffen, solche Reportings zu schaffen, ist ein immenser Aufwand für die Unternehmen und verursacht Kosten. Die brauchen wir aber, ansonsten sind wir nicht in der Lage zu steuern.
Viele Privatinvestoren, aber sicher auch etliche institutionelle Investoren fragen sich vermutlich, was bringt es eigentlich noch, in die sogenannte ESG-Investments zu investieren, wenn der Klimaschutz international gar nicht mehr so groß geschrieben wird. Gibt es da von deiner Seite eine Antwort?
Naja, also ich sehe schon durchaus sehr berechtigte Kritik an nachhaltigen Investmentstrategien. Das sage ich jetzt, obwohl wir ja ein nicht ganz kleiner nachhaltiger Investor sind. Ja, also ich sage mal, 60% unseres Assets under Management sind in solchen Strategien drin. Und die Kritik hat natürlich mit diesem, wie du es gesagt hast, was bringt das eigentlich? Also das hat ja zwei Aspekte. Einmal, was bringt das an Rendite? Auf der anderen Seite aber natürlich auch, was bringt es denn eigentlich der Umwelt, wenn wir nachhaltig investieren? Und diese Kritik hat durchaus einen berechtigten Kern, denn Mainstream-ESG-Strategien, so wie wir die auch anbieten, arbeiten typischerweise mit Ausschlüssen. Das heißt, einfach alles ausgeschlossen, was man nicht möchte. Und die Folge davon ist, dass dann hinterher Unternehmen bevorzugt werden, die eben grün oder bereits grün sind. Der Vorteil, den die haben, ist, dass dann durch den Kauf der Aktien und Anleihen die Kurse steigen. Das heißt, es reduzieren sich deren Kapitalkosten. Aber das, was eigentlich notwendig ist, kann man damit nur bedingt direkt finanzieren, nämlich diese Brown-to-Green-Transformation. Und da beschweren sich dann nicht ganz zu Unrecht Unternehmen auch, dass sich die Anleger zurückhalten und sozusagen darauf warten, dass diese Transformation geglückt ist bei den Unternehmen und dann wird investiert. Aber diese Transformation braucht Kapital. Und dieses Kapital kann ich nur schwerlich mit so Mainstream-ESG-Strategien zur Verfügung stellen. Und das hat auch etwas mit Regulierung am ESG-Investmentmarkt zu tun. Denn wenn ich jetzt ESG-Strategien, nachhaltige Strategien als Portfolio-Manager anbieten möchte, dann mache ich das typischerweise im Angebot so, dass ich unsere Kundinnen und Kunden frage, welche ESG-Präferenzen habt ihr? Und dann legen die uns dar. Und dann bieten wir typischerweise eben Angebote an, die dann nach bestimmten Regeln konform sind, also Artikel 8, Artikel 9, wie auch immer. Und dann sind da eben nur noch Unternehmen drin, die bereits grün sind. Das heißt, ich kann eigentlich aktuell, wie die Regulierung gestaltet ist und wie sie meistens interpretiert wird, solche Transformationsprojekte als Anlageprojekte nur schwerlich anbieten. Und das ist ein ganz großes Problem und das bedeutet auch, dass sich der Regulierer überlegen muss, wie kann er das eigentlich verbessern, denn wir wollen ja, dass das Kapital auch dort hineinfließt, wo es gebraucht wird, um die Transformation zu finanzieren.
Zum Hintergrund noch Artikel 8, Artikel 9, das sind jeweils unterschiedliche von der EU formulierte Kriterien für Investmentprodukte. Ne? Das ist, glaube ich, der richtige Art, das so auszudrücken.
Ja, richtig.
Was kann man denn sagen? Wie ist die Performance von ESG-Anlagen insgesamt derzeit? Also zum Beispiel von nachhaltigen Aktienfonds. Da gab es ja eine Phase der Outperformance. Da waren die ganz lange vorne mit dabei. Und dann gab es aber jetzt auch eine lange Phase, wo sie deutlich hinter die konventionellen Investmentprodukte zurückgefallen sind. Wie ist die Performance derzeit?
Wie du es ansprichst, 22 und 23 waren die nachhaltigen Strategien deutlich hinter den klassischen und dieses Jahr ist es eher wieder umgekehrt. Ja, also gerade bei uns auch, unser nachhaltiges Portfolio performt derzeit messbar besser als das klassische. Das hat aber, ich sage jetzt mal, weniger direkt mit dem nachhaltigen Aspekt zu tun, sondern schlicht und ergreifend damit, dass die Branchen, die typischerweise ausgeschlossen werden in diesen nachhaltigen Strategien, nämlich energieintensive Branchen, zum Beispiel Energy, Rohstoff, die Chemiebranche, aber auch Automobilunternehmen, wenn sie denn eben sozusagen Unternehmen sind, die mit Internal Combustion Engine, also Verbrennern, arbeiten, dass die ausgeschlossen werden. Und die haben eher schlecht performt. Die zählen zu den Negativperformern in diesem Jahr. Also das heißt, das hat eher etwas mit einer bevorzugten Sektorstruktur zu tun. Was bei uns noch dazu kommt, ist, dass in unseren Nachhaltigkeitsstrategien wir eher über diese Ausschlusskriterien in mittelgroße Unternehmen investieren, auch in den USA. Und die sind im Trump-Trade gerade besonders gut gelaufen. Also das hat was damit zu tun, wie die Branchenstruktur ist und was am Kapitalmarkt gerade gefragt ist, weniger mit dem ESG-Profil dieser Unternehmen.
Der Trump-Trade, das sind diese Assets, die auf den Wahlsieg von Donald Trump besonders positiv reagiert hatten und darauf hatten etliche Investoren ja auch gesetzt. Ganz kurz noch, wie sieht deiner Meinung nach nun die Zukunft des nachhaltigen Investierens aus? Vielleicht auch schon mit einem kleinen Blick ins neue Jahr hinein.
Du, das kommt ganz drauf an, über welche Anlegerinnen und Anleger sprechen wir, also was für eine Präferenz haben die. Und da kann man im Großen und Ganzen drei Kategorien unterscheiden, nämlich einmal die traditionellen ethisch-moralischen, die eben, wie wir das gerade beschrieben haben, bestimmte Dinge ausschließen, die sie nicht haben wollen. Ja, das ist die eine Kategorie. Dann gibt es eine zweite Kategorie, das sind ökonomistische Anleger, denen ist eigentlich der Nachhaltigkeitscharakter nicht so wichtig. Denen geht es darum, dass sie in Projekte investieren, die ökonomisch besonders interessant sind. Und Transformationsprojekte, die können eben ökonomisch extrem interessant sein. Und dann gibt es ideelle Anleger, die also bewusst bereit sind, weniger Rendite zu machen, zusätzliche Kosten in Kauf zu nehmen, um eine bestimmte Wirkung entsprechend zu erzielen. Und die haben sehr unterschiedliche Auswirkungen. Ökonomistische, die suchen sich Projekte mit hoher Rendite. Wenn es die jetzt in diesem Umfeld nicht mehr so zu finden sind, dann gehen die halt woanders hin. Ideelle Anleger, die werden sich durch die US-Wahl sicherlich nicht abschrecken lassen. Und sehr viele von den traditionellen Anlegern sicherlich auch nicht, denn zu denen gehören insbesondere weltanschauliche getriebene Anleger, wie zum Beispiel kirchliche Anleger, und die werden weiterhin auf die Einhaltung ihrer Kriterien bestehen. Also von daher glaube ich, dass sich da gar nicht so wahnsinnig viel verändern wird.
Frau Pittel, vielleicht auch von Ihnen noch eine kleine Vorausschau, auch ins nächste Jahr. Nach dem Aus der Ampelregierung in Berlin wird ja im Februar eine neue Regierung gewählt. Was muss die jetzt klimapolitisch aus Ihrer Sicht ganz hoch auf die Agenda setzen?
An oberster Stelle der Aufgaben der neuen Bundesregierung sollte stehen, tatsächlich im Prinzip einen klaren Weg nach vorne darzustellen. Und das klingt vielleicht jetzt sehr allgemein, ist aber aus meiner Sicht höchst relevant. Wir haben momentan Diskussionen um das Jahr, in dem wir klimaneutral werden wollen. Das stand fest, jetzt ist es wieder aufgemacht. Wir sind völlig unklar noch in vielen Bereichen, nicht nur wie bestimmte Infrastruktur ausgebaut wird, sondern auch wie sie finanziert wird. Wir haben nicht nur die Schiene, wir haben nicht nur Elektrizität, wir haben Wasserstoffnetz, Kohlenstoffnetz, wir haben Wärmenetze. All das braucht es aber als Voraussetzung dafür, die Transformation zu schaffen. Die neue Bundesregierung sollte den CO2-Preis tatsächlich auch stärken. Das ist seit Jahren in der Diskussion, wird aber nicht gemacht. Und man muss im Prinzip auch die Anstrengungen, die ja jetzt schon begonnen wurden hinsichtlich des weiteren Bürokratieabbaus, auch unbedingt fortsetzen. Wenn wir mit Unternehmen sprechen, ist das immer einer der Hauptpunkte, der jenseits zum Beispiel von Energiekosten dagegen angeführt wird, in Deutschland auch zu investieren. Das heißt also Investitionssicherheit, innovationsfreundliche Umgebung und klare Rahmenbedingungen. Viele Unternehmer sagen, es wäre besser gewesen, wir hätten gar nichts quasi. Es wäre von vornherein klar gewesen, man kriegt gar nichts, als die Diskussion über wir kriegen was, wir kriegen nichts, wir kriegen was. Dadurch verzögern sich Investitionen immer mehr und werden de facto dann für Jahre verhindert.
Das war Karin Pittel, Leiterin des Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen des Münchner IFO-Instituts. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Frau Professor Pittel, und für die Zeit, um heute im Marktbriefing als Expertin dabei zu sein. Danke auch an Philipp Gestakis für seine Sicht auf den Kapitalmarktaspekt des Themas Klimapolitik. Wir stehen mit einer neuen Ausgabe am 16. Dezember wieder zum Download für Sie bereit. markt-briefing@unicredit.de. Dorthin können Sie gerne Kommentare und Anregungen richten. Das HVB Marktbriefing steht unter dem Motto Mitdenken für kluge Köpfe. Unsere klugen Köpfe, unsere ExpertInnen waren heute
Karin Pittel,
Philipp Gestakis
und Titus Gruder. Machen Sie es gut.